Frieden als Abwesenheit von Krieg ist eine der wohl bekanntesten, weil knappsten Beschreibungen dieses Idealzustandes der menschlichen Gesellschaft. Und doch ist Frieden herstellen und bewahren deutlich schwieriger als nur einen Krieg zu vermeiden. Gerade erleben wir mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine, dass viel mehr für eine mögliche Friedenslösung nötig zu sein scheint als das bloße Schweigen der Waffen. Wir wollen uns jetzt über Frieden und wie er hergestellt werden kann und vielleicht auch noch über anderes mehr mit dem Historiker Professor Dr. Stefan Sander-Faes von der Universität Bergen unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Sander-Faes.
Vielen Dank für die Möglichkeit des Gesprächs.
Ich freue mich. Sie sind, wenn ich das richtig mitbekommen habe, kein expliziter Friedensforscher, sondern von Haus aus Experte für die Geschichte Zentral- und Osteuropas und derzeit in norwegischen Bergen Privatdozent für allgemeine Geschichte der Neuzeit. Wenn ich auf meine einleitenden Worte zurückkommen darf, im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine und obwohl ich die Antwort irgendwie ahne, gibt es eine realistische Chance für einen raschen Frieden in der Ukraine?
Ich denke ja und nein, beginne allerdings mit dem negativen Aspekt davon. Zum Frieden wie zum Krieg machen braucht man ja bekanntlich immer zwei Seiten. Und wie es den Anschein hat, ist keine der Seiten im Augenblick gewillt, Frieden zu schließen zu Bedingungen, die dem jeweiligen Gegenüber akzeptabel erscheinen. Dementsprechend ist die kurze Variante oder die kurze Antwort nein. Jetzt habe ich natürlich auch ja gesagt. Was meine ich damit? Vorausgesetzt, wir bekommen keinen Systemwechsel oder was im US-amerikanischen Außenpolitik-Jargon Regime Change heißt. In dem einen oder in dem anderen Lager wird es wohl auch keinen Frieden in absehbarer Zeit geben.
Mhm. Das bedeutet ja, dass, wie soll ich sagen, dass absehbar ist, dass es tatsächlich einen Abnutzungskrieg geben wird oder einen sogenannten eingefrorenen Konflikt, oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Die Idee eines eingefrorenen Konflikts ist verhältnismäßig kurios, denn sie geistert seit etwa 2 Jahrzehnten durch die Überlegungen der Politikwissenschaften bzw. der unter Anführungszeichen internationalen Beziehungen. Wer dieses Wort in den Mund nimmt im deutschsprachigen Raum, rekurriert, vermute ich, in erster Linie auf das, was der Berater der Bundesregierung, der Berliner Ordinarius oder mittlerweile, glaube ich, Emeritus für Politikwissenschaften von sich gegeben hat über eingefrorene Konflikte. Er ist nicht der Erste und auch nicht der Einzige, der das von sich gegeben hat. Aber der wirklich interessante Teil daran ist ja, dass das sogenannte Einfrieren eines Konflikts lediglich eine Nichtlösung ist. Also natürlich besser, man schießt nicht aufeinander, als man schießt aufeinander. Und ich will Ihnen natürlich auch noch den Autor nachreichen, Herfried Münkler, Die neuen Kriege, ist 2015 erschienen, geht zurück auf Mary Caldors New and Old Wars aus 1999 über eingefrorene Kriege. Ich weise allerdings in dem Zusammenhang auch noch auf John Mersheimer hin, den amerikanischen Politikwissenschaftler von der University of Chicago, der ähnliche Thesen vertritt. Also ob das gut oder schlecht ist, das wiederum steht und vor allem für wen steht auf einem anderen Blatt Papier.
Sie haben mir scheinbar zitiert und andere ja auch, die ja mehr oder weniger deutlich auffordern, wenigstens zu versuchen zu verhandeln, eine Friedenslösung hinzubekommen. Denen wird ja immer vorgeworfen, sie würden sich dem russischen Aggressor unterwerfen, beziehungsweise das ukrainische Volk aufgeben. Ist das tatsächlich so? Ist der Drang danach, das Schweigen der Waffen anzustreben, tatsächlich Feigheit vor dem Feind, wie man das vielleicht nennen könnte?
Ich denke nicht. Das Schweigen der Waffen, das Miteinanderreden und das Kooperieren ist nie falsch. Das, was wirklich ein größeres Problem ist, denke ich, sind Überlegungen, die danach streben, ein Entweder-Oder-Ergebnis zu erzielen. Also entweder wir unter Anführungszeichen geben dem russischen Aggressor nach oder wir geben das ukrainische Volk auf. Die Fragen, die dabei im Raum stehen, die allerdings unausgesprochen verbleiben, sind in erster Linie, vermutlich müsste man fragen, ist Russland der Aggressor? Wer sich die Vorgeschichte des im Februar 2022 heiß ausgebrochenen Konflikts ansieht, der verweist auf einen seit frühestens 2014 köchelnden Konflikt zwischen der Kiewer Regierung und der ein oder anderen unter Anführungszeichen separatistischen Region. Wer behauptet, das Ganze beginnt sozusagen Ende Februar 2022, weil da Wladimir Putin im übertragenen Sinne aufgestanden ist und sich gedacht hat, so, heute marschieren wir in die Ukraine ein. Also diesen Personen ist eigentlich nicht zu helfen. Was den zweiten Aspekt betrifft, ob wir das ukrainische Volk aufgeben, da muss man ganz offen dazu sagen, die Frage ist, denke ich nicht, ob man Menschen in Not und Unterdrückung helfen sollte, sondern die Frage ist schlicht und ergreifend in erster Linie, was ist denn unter Anführungszeichen unser westlicher Beitrag zu dieser Eskalation? Und wer sich die Berichterstattung, die abgrundtief grottenmiese Berichterstattung in den Leit- und Qualitätsmedien, in den selbst sich als solche identifizierenden ansieht, der muss schlicht und ergreifend wenig mehr tun, als das nachplappern, was ihm die Regierung vorgibt. Und die Frage, die im Raum steht, ist nicht nur, ob das richtig ist oder falsch ist, ob das moralisch etwas ist, was man vertreten kann oder sollte, sondern auch, ob das eine Betätigung ist, die eines mündigen Bürgers, einer mündigen Bürgerin überhaupt würdig ist.
Wenn ich Sie richtig verstehe, und Sie haben natürlich die Chance, mich zu korrigieren, dann ist es aus meiner Sicht oder handelt sich fast schon um eine Art Krieg der Worte, Krieg der Information, Krieg der Narrative. Dann müsste doch eigentlich der echte Krieg auch relativ leicht dann zu beenden sein, wenn man sich halt an den Riemen reißt und die Realitäten einziehen lässt in die Narrative, in die Information. Oder bin ich da grundsätzlich und hoffnungslos naiv?
Ich glaube nicht, dass Ihr Eindruck als Naivität zu bezeichnen ist. Worte können genauso wie Taten verletzen. Natürlich ist das angesichts des Leids der Zivilbevölkerung auf jeden Fall etwas, was hier unterstrichen werden muss. Wir sehen eine unglaubliche Propagandaschlacht. Eines ist vollkommen klar, die, denke ich, russische Seite ist im Verlaufe der letzten 10 Monate auf jeden Fall unter Anführungszeichen relativ besser geworden als das. Allerdings die globalen Leitmedien, kontrolliert durch westliche transnationale Konglomerate, haben sozusagen zumindest für diejenigen, die mehrheitlich in Nordamerika und in Westeuropa sich befinden, eine Realität oder eine oder das Abbild, Zerrbild wohl am ehesten einer Realität geschaffen, die so nicht existiert. Also wir brauchen gar nicht allzu weit zurückgehen in der Vergangenheit, als dass wir sehen können, dass beispielsweise die Seite, die aufgerüstet hat, in erster Linie die Ukraine gewesen ist. Wir wissen, dass die Ukraine ab 2014 nach dem Maidan-Umsturz angefangen hat, vor allem ihre paramilitärischen Formationen mithilfe westlicher Söldner und Kriegsmaterialien aufzustocken. Also da können wir beispielsweise auf einen Bericht von Reuters zurückgreifen, der ganz eindeutig zeigt, dass gerade diese Paramilitärs seit 2014 massiv angestiegen sind. Training unter Anführungszeichen und Ausbildung durch die NATO, vor allem durch amerikanische und britische Formationen, genauso wie etwa die Existenz von neonazistischen und anderen rechtsextremistischen Formationen. Also da brauchen wir gar nicht einmal in unter Anführungszeichen alternative Medien greifen. Also das kann man in Le Monde lesen, in den Times of Israel, aber auch in den Berichten der amerikanischen Militärakademie. Also da, glaube ich, ist eine Sache relativ eindeutig. In keinem Krieg gibt es keine Verluste und die ersten Verluste treten auf jeden Fall bei den Fakten und bei der Wahrheit ein.
Ich habe gelesen, dass im vergangenen Jahr 28 Kriege auf der Welt tobten, die als Kriege eingeschätzt wurden aufgrund ihrer Dimensionen, ihrer Opferzahlen, der beteiligten Konfliktparteien und so weiter. Der Großteil dieser Kriege ist nach wie vor in Gang. Dennoch sehen wir hierzulande nur in Anführungszeichen den Ukraine-Krieg. Noch einmal und auch immer vorausgesetzt, wir beide müssen uns nicht darüber streiten, dass dieser Krieg aufhören muss. Aber ist das normal, dass der Mensch sich mit so vielen Kriegen irgendwie abfinden kann? Oder ist das tatsächlich eine Frage der Informationen und der fehlenden Informationen beziehungsweise einer Prioritätensetzung, die eben unterschiedlich ist?
Ob es normal ist? Ich denke, wenn man sich die Geschichte der zumindest letzten Jahrhunderte ansieht, also Krieg ist die Norm, nicht Frieden, mit der vielleicht Ausnahme des Großteils des 19. Jahrhunderts. Es sind leider die Fakten, wie sie sind, das kann man mögen oder nicht, aber das ändert nichts daran. Also wir beide streiten uns ja auch nicht darum, ob wir das gut oder schlecht finden, sondern wir halten lediglich fest, dass es so ist. Ich hatte eingangs auf den Systemwechsel angespielt und würde da noch ganz kurz nachhaken, wenn man sich vor Augen hält. Und ich denke, das ist eine der essentiellsten Überlegungen in der unter Anführungszeichen heterodoxen Wirtschaftswissenschaft, ist das seit Jahrzehnten hinlänglich bekannt als militärischer Keynesianismus, also dass man sozusagen über die Militärausgaben die Gesamtwirtschaft ankurbelt. Dann muss man ganz offen dazu sagen, also da wird sich auch nicht in absehbarer Zeit genau gar nichts daran ändern. Also Kanzler Scholz hat ja die Zeitenwende verkündet mit massiven Militärinvestitionen. Und wenn man sich ansieht, etwa die 92 Milliarden Euro schweren genehmigten Rüstungsexporte unter Kanzlerin Merkel zwischen 2006 und 2021 an mehr oder weniger fast alle UN-Mitgliedstaaten, also da fehlen dann wirklich nur noch einige wenige, unter anderem eben Myanmar, Burma, Nordkorea oder Kuba, dann muss man sich ganz ehrlich die Frage stellen, wenn diese Gelder bereits gesprochen sind, ob das eine wie auch immer geartete, nicht von Olaf Scholz geführte Regierung verändern würde. Und da denke ich, ist die Antwort ebenfalls nein. Also da sieht man, denke ich, ganz eindeutig, dass das etwas ist, was ohne einen gröberen Systemwandel auf gar keinen Fall sich verändern wird. Weder hier noch auf der anderen Seite dieses Konflikts.
Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Wenn ich jetzt unser Gespräch gedanklich Revue passieren lasse, dann gewinne ich den Eindruck, dass wir als normaler Durchschnittsbürger mehr oder weniger ja hilflos dastehen, beziehungsweise uns als unser Mittel für Frieden einzutreten, tatsächlich nur in Anführungszeichen eine Teilnahme an einer Friedensdemonstration bleibt. Oder gibt es Möglichkeiten, Handlungsoptionen eines normalen Individuums, um Frieden zu erwirken, Frieden durchzusetzen?
Das ist eine Frage, die wir, und ich sage das als österreichischer Staatsangehöriger, denke ich, seit 1945 gesamtgesellschaftlich durchdiskutieren. Eine Antwort haben wir bis heute nicht gefunden. Wer sich allerdings vor Augen hält, in welchem Ausmaß unsere Gesellschaften und unsere Gemeinwesen in den letzten knapp 3 Jahren auseinandergedriftet sind, dann ist Ihre Frage nicht nur eine wirklich sehr pointierte Frage, sondern denke ich auch die essentielle Frage unserer Zeit. Der Krieg wird vermutlich nicht enden oder die Kriege werden nicht enden, solange man auf der einen Seite Gewinne dadurch erzielen kann, was, denke ich, bei all diesen Überlegungen hier ganz eindeutig der Fall ist. Ich sage jetzt nebenbei betrachtet dazu, wenn man sich die verhältnismäßige Ineffektivität der westlichen Waffensysteme, die da an die Ukraine geliefert werden, ansieht, kommt man nicht umhin, als zynischen Seitenhieb darauf hinzuweisen, ach wie gut, dass man jetzt all das Material, das man demnächst hätte einmotten müssen, an die Ukraine weitergeben kann. Da kann man noch ein bisschen ausprobieren und sehen, ob es wirklich funktioniert hätte. Aber in Zukunft werden massive neue Rüstungsverträge aufgesetzt, falls diese noch nicht schon längstens ausgehandelt sind. Also man könnte das Ganze auch aus diesem Gesichtspunkt als ein gigantisches Wirtschaftsankurbelungsprogramm oder Konjunkturprogramm bezeichnen. Aber wenn man sich das vor Augen hält, was kann man dagegen tun? Als einzelner Mensch, ich denke, nicht mitmachen ist das Erste. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Man kann versuchen, sich so weit wie möglich aus diesen Kreisen und aus diesen Überlegungen zurückzuziehen. Aber eine Sache, denke ich, ist dennoch zentral. Man muss auf jeden Fall, soweit es möglich ist, widersprechen, wenn jemand sagt, ach, wir stehen da so etwa der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Historikerverbands, der noch im Frühjahr 2022, ich weiß jetzt nicht, in welcher dieser großblättrigen Feuilleton-Zeitungen gemeint hätte, Deutschland hätte eine historische Schuld gegenüber dem ukrainischen Volk. Das bin natürlich ich hier der Historiker von uns beiden und denke mir die ganze Zeit, ach herrje, soll ich als Österreicher einem Deutschen etwas über historische Schulden erklären? Gerade in dem Zusammenhang des 20. Jahrhunderts möglicherweise keine allzu glorreiche Idee. Allerdings, wenn es jemanden zum Nachdenken bringt, darüber, falls das nächste Mal auf der Arbeit jemand sagt, ach, wir müssen doch und das sollte doch geschehen, weil, dass man dann sehr wohl sagt, keine einzige Patrone hat noch jemals in diesen Zusammenhängen tatsächlich dem ukrainischen Volk geholfen. Und ich denke, um das abzurunden, man muss sehr wohl eine Differenzierung machen. Sympathie und Mitleiden, soweit es möglich ist, mit dem ukrainischen Volk, mit all den Menschen, die betroffen sind, ist das eine. Aber eine Blanko-Unterstützung für das Regime in Kiew oder in Moskau oder, wenn Sie so wollen, auch in Berlin, in Wien, in Brüssel, das ist eine ganz andere Sache. Und ich denke, jeder kann etwas dagegen tun. Und wenn es unter Anführungszeichen nur der Hinweis in der Arbeit, im Restaurant, auf der Straße ist, dass diese Dinge nicht normal sind.
Chancen für den Frieden kurz vor Beginn eines neuen Jahres. Wir waren dazu im Gespräch mit dem Historiker Stefan Sander-Faes von der Universität im norwegischen Bergen. Vielen Dank, Herr Sander-Faes, und einen guten Rutsch ins neue Jahr für Sie und Ihre Lieben.
Das wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiederhören.